SRF 2 Kultur.
Willkommen zur Passage. Die Geschichte von Rock und Pop ist ohne Drogen kaum vorstellbar. Und viele Rockstars haben in ihren Liedern den Gebrauch von Drogen sogar offensiv nach außen getragen. Denken wir an den Song Sister Morphine von den Rolling Stones oder an Purple Haze von Jimi Hendrix. Auch war die Verweigerung, in eine Entzugsklinik zu gehen, die Grundlage eines der größten Hits von Amy Winehouse. Fast scheint es so, als gelte die Faustregel: Musik braucht Drogen. Ist das wirklich so? Und gilt das auch in heutigen Tagen, die anscheinend sehr viel nüchterner daherkommen als die Tage der Vergangenheit? Wir nehmen Sie mit auf einen Streifzug durch die Gefilde der musikalischen Kreativität.
Here I lie in my hospital bed. Tell me, Sister Morphine, when are you coming round again?
Als ich A Hard Day's Night schrieb, nahm ich Pillen, die viel gefährlicher waren als Haschisch. Damit hatte ich schon angefangen, als ich 17 war und Musiker wurde. Die Tabletten halfen mir, in Hamburg 8 Stunden pro Nacht zu spielen und dabei zu überleben. Ich habe immer Aufputschmittel gebraucht. George und Paul auch. Aber ich nahm immer mehr Pillen. Mehr von allem. Weil ich wahrscheinlich noch verrückter bin.
John Lennon. 1980 im Spiegel.
Ich glaube schon, dass viele DJs, wenn sie konsumieren, das eben auch tun, um eine Leistungssteigerung vielleicht zu erleben. Ne? Also um länger wach zu bleiben, länger fit zu sein.
Carla Sommer, DJ.
Damals, 1981, waren wir völlig pleite und besaßen nichts weiter als 1000 Vinyl-Singles, die unser Manager hatte pressen lassen. Die Zimmerdecke war übersät mit kleinen runden Dellen, weil wir jedes Mal aus Rache mit den Gitarrenhälsen dagegen schlugen, wenn die Nachbarn gegen unseren Krach protestierten. Wenn wir abends im Whisky gespielt hatten, kam die Hälfte der Gäste mit in unsere Wohnung, um zu trinken oder sich was reinzuziehen. Koks, Heroin, Percodan oder was wir gerade günstig kriegen konnten. Ich war der Einzige, der drückte. Seit mir eine verwöhnte bisexuelle Blondine namens Lovely, die einen rassigen Nissan Datsun 280 vorgezeigt hatte, wie man Kokain injiziert.
Aus der Autobiografie der kalifornischen Hardrock-Band Motley Crue.
Ich glaube bei Musikern, dass die Einnahme von Drogen auch oft eine Kompensierung von Angst ist. Das heißt, man traut sich nicht, man hat Angst vor der Bühne, man hat Angst zu scheitern.
Der Pianist Martin Sasse.
Ich fühlte mich mental und physisch schlecht. Ich hatte totale Schmerzen. Die Ärzte gaben mir Schmerzmittel und Drogen. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich nicht mehr auftreten kann und dass mich das umbringt.
Der schwedische Musiker und DJ Avicii, kurz vor seinem Tod mit 28 Jahren.
Ich bin nicht sicher, ob ich meinen 28. Geburtstag noch erleben werde. Wenn ich nichts mehr durch meine Musik mitzuteilen habe, wofür soll ich dann auch leben?
Jimi Hendrix. Im September 1970, wenige Tage vor seinem Tod. Sister Morphine, Musiker und Drogen. Feature von Burkhard Reinartz. Rund um den Globus konsumieren Menschen stimmungs- und bewusstseinserweiternde Substanzen. Von den legalen Alltagsdrogen wie Koffein und Alkohol bis zu den hierzulande illegalen Drogen wie Kokain und Ecstasy. Rauschartige Zustände werden in der westlichen Kultur vordergründig geächtet, gleichzeitig exzessiv ausgelebt. So auf dem beliebtesten deutschen Drogenfestival, dem Münchner Oktoberfest. Dort berauschten sich im letzten Jahr über 6 Millionen Besucher an 7,5 Millionen Litern Bier. Schon seit prähistorischer Zeit nimmt die Menschheit berauschende Getränke und Substanzen zu sich. Oft ist deren Genuss mit musikalischen Klängen verbunden. Schamanen schlagen tranceartige Trommelrhythmen und geraten so in bewusstseinserweiternde Zustände, in denen sie Krankheiten heilen oder Jagdglück voraussagen können. Was heute noch in der Amazonasregion oder im Inneren Afrikas passiert, findet seine Parallele in der Verbindung von Drogen und Musik in der westlichen Kultur. Ab den 1940er Jahren beginnen vor allem amerikanische Jazzmusiker, Drogen zu nehmen. Drugs and Drums nennt im Jahr 1960 die Time ihre Titelstory über den Drogenkonsum amerikanischer Jazzmusiker. Jeder Zweite rauchte danach Marihuana und hatte schon mal Heroin gespritzt. In einer Zeit noch vor der Ära von Rockmusik und Flower Power.
Wieso Heroin? Mann, dein Leben als schwarzer Jazzer ist hart. Bis zu 2 Sets pro Nacht mit Abrechnung auf die Hand. Ein paar Dollar, die gerade eine Woche reichen. Nach dem Gig bist du zu aufgedreht, um zu schlafen. Du brauchst Pillen, um runterzukommen. Um besser zu werden, spielst du bei Jam-Sessions ohne Gage in kleinen Clubs, fährst mit dem Bus zum nächsten Auftritt in eine fremde Stadt. Da kommst du ohne Heroin nicht durch. Dann der übliche Rassismus. Ärger mit Veranstaltern und den weißen Musikergewerkschaften. Im Süden schleichst du dich durch den Hintereingang auf die Bühne und der Kellner nennt dich Nigger und lässt dich ohne Drink stehen. Heroin hilft dir, das Beste aus deinem Instrument rauszuholen, dich gut zu fühlen, trotz aller Scheiße. Und vor allem hilft es dir zu vergessen. Am Ende ruiniert es dich. Denk an Charlie Parker oder Lester Young.
In der letzten Woche hatte man ihn aus einem Gig in Harlem rausgeschmissen, weil er nicht die Kraft gehabt hatte zu stehen. Jetzt war er schon erschöpft, wenn er das Sax auch nur hob. Lesters Ton war weich und träge, aber immer lag irgendwo auch eine Schärfe darin. Es klang so, als sei er immer kurz davor abzuheben. Wissend, er würde es nie tun, da kam die Spannung her. Er hielt das Sax zur Seite gekippt, wenn er spielte. Und während er tiefer in sein Solo ging, bewegte sich das Sax noch ein paar Grad weiter von der Vertikalen weg, bis er es horizontal spielte, wie eine Flöte. Man hatte nie den Eindruck, dass er es anhob. Es war eher so, als würde das Sax immer leichter und leichter werden, von ihm wegschweben. Sein Leben war ein Song, der zu Ende ging.
Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll.
Seit den 1960er Jahren galt dann auch in der Rockmusik die Gleichung: Musik braucht Drogen. Sister Morphine von den Rolling Stones, Purple Haze von Jimi Hendrix und Lucy in the Sky with Diamonds von den Beatles sind Songs, in denen es direkt oder indirekt um Drogenkonsum geht.
Jim Morrison,
Brian Jones,
Janis Joplin,
Charlie Parker,
Miles Davis,
Billie Holiday,
Chet Baker,
Jimi Hendrix,
Marvin Gaye,
Kurt Cobain,
Whitney Houston,
Amy Winehouse.
Eine Bestenliste der Jazz- und Popmusik. Viele von ihnen starben an einem Mix aus Alkohol und synthetischen Drogen wie Heroin oder Kokain. Trotz des enormen Risikos galt die Verbindung von Musik, Rausch und Drogen als natürlicher Bestandteil von Kreativität. September 1970. Jimi Hendrix verlässt in Dänemark nach 3 Songs die Bühne. Zu viele Tranquilizer. In London kommt es zum Streit mit seinen Managern. Mit Freunden durchstreift er die Stadt auf der Suche nach Drogen.
Hendrix dreht durch, läuft schreiend durch die Londoner Wohnung seiner Freundin Monika Dannemann. Abends trinken die beiden Unmengen Rotwein. Am anderen Morgen lässt Hendrix sich nicht wecken. Sein Kopfkissen ist voll von Erbrochenem. Als Polizei und Rettungssanitäter in der Wohnung ankommen, ist Jimmy bereits tot. Im Magen findet man später Tabletten des Schlafmittels Hydroxyzin, des beruhigenden Barbiturats Secobarbital und jede Menge Speed. Hendrix hatte sich an den Todesstreifen herangetastet und war einen Schritt zu weit gegangen.
Es ist seltsam, wie sehr die Leute die Toten lieben. Erst wenn du tot bist, bist du bereit fürs Leben.
Love. Love is a sacred word. Love is the name of God.
Der indische Schlagzeuger und Perkussionist Ramesh Shottam, Jahrgang 1948, hat diese Ära als Jugendlicher in Indien und später in seiner Wahlheimat Deutschland hautnah miterlebt.
Ich habe in meiner Jugend westliche Popmusik gespielt, wie in der ganzen Welt bei den Jugendlichen war ich auch von den Beatles fasziniert und habe ich angefangen in der Schule Gitarre zu spielen und danach eine Band zusammengestellt und dann sind wir in Indien rumgereist, in vielen verschiedenen Städten und Clubs Konzerte gespielt. Als wir unterwegs waren, sagen wir mal Anfang 1970 oder so, kamen wir nach Bombay und da war eine große Flut von Menschen, die als Hippies nach Indien gekommen sind damals, aus USA, aus verschiedenen europäischen Ländern, nach der Suche nach indischen Philosophie, Gurus und natürlich auch nach Haschisch, Gras und Cannabis. Wir haben dann auch angefangen, Gras zu rauchen. Das war für uns ein Experiment. Aber auch irgendwie haben wir mitgekriegt, dass unsere Helden in der Musikwelt hatten auch mit sowas experimentiert. Und das war für uns ja ganz logisch, diesen Weg zu gehen. Zumindest rauszufinden, ob das eine Inspirationsquelle ist oder ob man dadurch musikalisch besser spielt. Leute wie Jimi Hendrix oder später Bowie und die ganze Szene, die mit solchen Sachen experimentiert. Hendrix natürlich war für uns ein Held als der beste Gitarrist damals, Ende 60er, Anfang 70er Jahren. Und wir wurden auch natürlich von seiner Musik und seiner Lebensart beeinflusst irgendwo. Und natürlich waren wir auch schockiert, als diese jungen Menschen wie Jim Morrison und Hendrix, die starben im Alter von 27. Aber zum Glück in unserer Band damals ist keiner von uns richtig so eingestiegen und ist von dem musikalischen Weg abgekommen durch Drogen.
Dass Musiker besonders anfällig für den Drogenrausch sind, hat viele Gründe, weiß der Kölner Psychologieprofessor und Suchtforscher Michael Klein.
Musiker als Gruppe innerhalb der Bevölkerung sind nach allem, was wir wissen, mehr gefährdet für Substanzkonsum und für Suchterkrankungen. Das ist natürlich auch psychologisch gut nachvollziehbar. Es ist zum einen zumindest der Versuch der Erhöhung von Kreativität. Es ist der Konkurrenzdruck, es ist die Stressreduktion. Es ist der Versuch natürlich auch Grenzen zu überschreiten, sowohl im Komponieren und dann in der musikalischen Performance. Die Kompetenz ist unter sowas wie Stimulanzien schon erhöhter. Ich bin durchhaltefähiger, ich bin fitter, ich bin länger belastbar unter diesen Dingen. Heroin ist lange Zeit die intensivste wirksame Droge gewesen, die wir kannten. Grundsätzlich eine Substanz, die zu den Opioiden zählt. Insofern ist sie auf der einen Seite sehr stark beruhigend und dämpfend. Das heißt, sie nimmt Ängste weg. Und eine Substanz, die gleichzeitig auch glücklich macht. Das ist natürlich eine sehr interessante Kombination. Inzwischen gibt es noch stärkere synthetische Opioide, die das Heroin in gewisser Weise übertrumpft haben. Heroin, be the death of me.
It's my life, because a maniac to my vein leads to a sinner in my head, and then I'm better off than dead.
Gutes Essen, Sex, freundliche Zuwendung anderer Menschen aktivieren im Gehirn das biochemische Belohnungssystem. Man fühlt sich sicherer und glücklich. Drogen funktionieren ganz ähnlich, nur viel stärker. Gutes Essen triggert den Dopaminausstoß um das anderthalbfache, Kokain um das zehnfache. Im englischen Junkie-Film Trainspotting beschreibt ein Abhängiger die Wirkung von Heroin so.
Nimm den besten Orgasmus, den du je hattest, multipliziere ihn mit 1000 und du bist nicht einmal nah dran.
Die gemeinsame Wirkstrecke aller Substanzen, also aller Drogen, wie wir umgangssprachlich sagen, ist das sogenannte dopaminerge System, also das ist das Selbstbelohnungssystem im Gehirn, was im Zwischenhirn sitzt, was eine relativ alte Struktur ist, sicherlich schon 20 Millionen Jahre alt in dieser Form. Und mit Selbstbelohnungssystem meinen wir, dass das Gehirn im Grunde an dieser Stelle in kleineren Dosierungen, als wenn ich mir das von außen zuführe, den Menschen selbst mit als glücklich empfundenen Substanzen überschwemmt. Also wenn ich eine sehr gute Leistung bringe, dann bekomme ich im Grunde das Glücksgefühl im Kleinen, was ich durch die Zufuhr einer psychotropen Substanz, also meinetwegen Heroin oder Kokain, von außen künstlich erzeuge. Bitch, which one? No little beat it, it ain't no fun. Everything cool till I brought that blunt. I ain't talking weed, bitch, I got that gun. Pour me a cup, bitch, let's get drunk. I'm Karl Malone, I just dunk. I'm so high. Over this weed, I be high, bitch. It's straight from the hood, shit.
Das amerikanische Billboard Magazine hat sich im Jahr 2010 die Texte der populärsten Songs des Jahres angeschaut und festgestellt, in fast jedem zweiten Stück kommen Drogen vor. Besonders anfällig ist Rap. In diesem Genre gibt es in 80% aller Songs Anspielungen auf Drogen.
Die Gesellschaft ist in den letzten Jahrzehnten differenzierter, heterogener geworden. Die Musik ist es auch geworden. Und die jeweils konsumierten Substanzen sind es auch geworden. Das heißt, wir haben eine große Palette heute. Wir haben nicht mehr nur Cannabis oder nur Heroin, sondern wir haben eine ganze Palette von verschiedenen Substanzen. Wir haben Halluzinogene, LSD, Mescalin, psilocybe Pilze. Wir haben inzwischen auch eine große Palette von Stimulantien. Nicht so ganz neu ist das Kokain. Das war vor gut 100 Jahren schon mal da, auch in der Musik. Ganz Wien dräumt vom Kokain, ist ja sozusagen sprichwörtlich. Aber wir haben neben dem Kokain inzwischen auch die ganzen Amphetamine und die ganzen synthetischen Substanzen aus dem Amphetaminbereich. Davon können wir ausgehen, dass Konkurrenz und Druck zugenommen haben. Das macht den meisten Menschen Stress. Das ist in der Musikszene auch so, vielleicht sogar besonders so. Das spricht auch für die zunehmende Bedeutung von Stimulantien, um die Leistungsfähigkeit, die Fitness, die Wachheit zu erhöhen. Und dort, wo viel Stimulantien konsumiert werden, werden in der Regel in der Folge auch wieder Sedativa konsumiert, um sich eben auch wieder runterzubringen. Das spricht dann natürlich auch wiederum für Opiate oder für Benzodiazepine.
Der Höhepunkt der Arbeit eines Musikers kann paradoxerweise enormen Stress bedeuten. Die Begegnung mit dem Publikum beim Auftritt.
Da gibt es viele Musiker natürlich, die dann noch mit extremen Angstproblemen zu kämpfen haben, mit dem, was dann Lampenfieber genannt wird, mit Versagensängsten und allem, was dahinter steht. Auch da spielen Substanzen sicherlich eine große Rolle.
Das sieht der Jazzpianist Martin Sasse genauso.
Es gibt ja diesen Mythos, dass man als Musiker oder als Künstler Drogen zu sich nimmt, um in höhere Sphären zu gelangen oder dass halt der Schaffensprozess noch größer oder besonderer wird, dass man irgendwas entdeckt, was man vielleicht sonst nicht entdeckt. Ich glaube bei Musikern, dass die Einnahme von Drogen auch oft eine Kompensierung von Angst ist. Das heißt, man traut sich nicht, man hat Angst vor der Bühne, man hat Angst zu scheitern.
Der Ruhm macht mich paranoid. Ich habe das Gefühl, ich muss meinem Namen gerecht werden. Ich muss jemand ganz Besonderes sein, auch wenn ich mich gar nicht so fühle. Die Leute sagen, Brian Wilson, Musikgenie. Aber der Mensch Brian Wilson ist ein ängstlicher Mann mit einem weichen Herzen. Ich bin nicht so groß wie mein großer Name. Aber ich habe gelernt, mit der Angst zu leben, Angst vor Menschen zu haben und trotzdem mit ihnen umzugehen. Die Leute ahnen ja gar nicht, wie sehr ich mich fürchte. Die Dämonen werden immer da sein. Nur manchmal verziehen sie sich ein bisschen in den Hintergrund, sodass ich atmen kann und nicht ständig überlege, wann die nächste Panikattacke kommt.
Brian Wilson gehört zu den wichtigsten Songwritern der Rockgeschichte. 1961 gründet er die Beach Boys. Es folgen unzählige Hits, die ihren künstlerischen Höhepunkt im Album Pet Sounds finden. Wilson leidet zeitlebens unter einer labilen Psyche. Drogenexzesse, Nervenzusammenbrüche und schwere Depressionen setzen ihm immer wieder zu. Inzwischen tritt er wieder auf, wird aber noch immer von den Echos seiner Vergangenheit verfolgt. Wie viele andere Suchtkranke suchen auch betroffene Musiker erst sehr spät therapeutische Hilfe.
Es muss relativ viele Probleme geben. Im Grunde geht es bei denen aber gar nicht um den Substanzkonsum an sich, was nicht toleriert wird, sondern die negativen Ausfallerscheinungen. Also dass jemand nicht mehr das Instrument spielen kann, dass jemand unzuverlässig nicht mehr zu den Terminen kommt, zu den Proben oder zu den Konzerten kommt. Also im Grunde die negativen Folgen übermäßigen Konsums, die dann sanktioniert werden.
Greifen Musiker eher zu Drogen, weil der plötzliche Ruhm sie überfordert? Oder drängen persönlichkeitsgestörte Menschen auf die Bühne, um ihre persönlichen Probleme dort zu kompensieren?
Wie jemand als Musiker zum Drogenkonsum kommt, das hängt natürlich immer vom Einzelfall ab. Das sind durchaus begabte, talentierte junge Menschen, die durch ihre Musik oder auch durch zufällige Ereignisse sehr schnell, sehr berühmt, sehr bekannt werden und im Grunde mit den dann auftretenden Phänomenen nicht zurechtkommen. Die andere Gruppe, die besteht darin, dass wir im Grunde Menschen haben, die schon aufgrund einer besonders exaltierten Persönlichkeit Erfolg bekommen, die über diesen Prozess auch in einen Drogenkonsum kommen, dass sie zum Beispiel entdecken, dass sie dann unter Drogenkonsum noch extremere Verhaltensweisen zeigen, was dann von ihrem Audience meistens dann noch mehr honoriert wird. Wir wissen natürlich generell über Suchtkranke, dass da die Zahl der in Kindheit traumatisierten, vernachlässigten sehr hoch ist. Die ist ohnehin bei allen Suchtkranken über 50%. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei einem suchtkranken Musiker eben auch der Fall ist, vergleichsweise hoch.
Sie bringt dir die Nacht, sie nimmt dir den Tag, sie bringt dir die Angst, sie ist immer für dich da. Heute alles gut, morgen wieder Opfer sein. Wenn alle Stricke reißen, bleibt die Borderline. Sie holt dich hier raus, sie lässt dich fallen, bringt dich ins Bett, schläft mit dir ein. Die große weite Welt wird bei dir wieder klein. Wenn alle Stricke reißen, bleibt die Borderline. Borderline.
Ein gewisses Ausmaß an Narzissmus muss überhaupt vorhanden sein, damit ich mich in der Öffentlichkeit zeige, damit ich vielleicht auch vor einem riesigen Saal mit meiner Stimme den Saal fessele. Das sind natürlich Ereignisse, die dann den Selbstwert des Menschen sehr verstärken. Narzissmus bedeutet ja, dass ich mit meinem Ich, mit meinem Selbstwert nicht satt werde. Wenn es also ein krankhafter Narzissmus ist, wenn er übertrieben pathologisch ist, welches dann immer wieder dazu führt, dass sie diese Liebe des Publikums erleben müssen, um ihren Selbstwert zu verstärken.
Narzissmus und Bühnenperformance, würde ich das jetzt mal nennen, hängen auf jeden Fall eng zusammen. Es gibt ja auch viele ausgeprägte Beispiele im Jazz, wo das sehr stark war. Miles Davis ist zum Beispiel sicher so ein Beispiel. Im Rock-Pop gibt es natürlich noch viel mehr Leute, weil viel größere Zuhörerschaft, logischerweise, in den meisten Fällen, also vor allem heutzutage. Ich glaube, dass Narzissmus im Jazz nicht der Hauptbeweggrund ist, obwohl die Parallelen zum Pop-Business und zu dieser Performance und diesem, dass man funktioniert und so, die ist schon mehr da als noch vor 30, 40 Jahren.
Meint der Trompeter Peter Protschka. Der Pianist Martin Sasse ergänzt:
Ich glaube schon, dass Leute ein gewisser Narzissmus auf die Bühne drängt, der oft einhergeht, auch vielleicht mit Kokainkonsum. Wenn der Absturz dann kommt, ja, dann kommt natürlich sehr schnell das Burnout-Syndrom oder sogar noch schlimmer, dass man in Behandlung muss oder in eine Klinik eingewiesen wird. Das habe ich alles schon erlebt von Leuten, dass das letztendlich dann eventuell noch kompensiert wird mit Alkohol oder etwas schwächeren Drogen. Ja, auch das habe ich schon erlebt.
Ich habe natürlich in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, als DJ und Live-Act, den Zugang zu Drogen irgendwann mitbekommen. Und als ich noch jünger war, also ich habe relativ früh angefangen, in der Szene mich rumzuwegen, war mir das alles noch nicht so klar. Es war so wie versteckt irgendwie. Aber irgendwann kriegt man das einfach mit. So, die Leute sind irgendwie wacher und was machen die immer auf der Toilette die ganze Zeit irgendwie in Gruppen. Und ja, dann hat man dann natürlich auch irgendwann das mal ausprobiert. Und ja, so bin ich da mehr oder weniger dazu gekommen, auch das erste Mal Drogen auszuprobieren im Club.
Der DJ und Musiker möchte nur unter einem Pseudonym im Feature auftauchen. Drogen sind anscheinend ein größeres Tabuthema als weithin angenommen.
Das Faszinierende daran, das auszuprobieren mit den Drogen, ja, war einfach dieses Zugehörigkeitsgefühl und dann einfach auch natürlich das erste Mal diese Veränderung wahrzunehmen. Also einfach diese erhöhte Konzentration, erhöhte Fitheit, gesteigerte Selbstwertgefühl, also diese ganzen Komponenten, die man kennt, wenn man irgendwie aufputschende Drogen nimmt. Ich habe das nie regelmäßig gemacht und ich glaube auch, dass gerade im Partybereich die Leute das eigentlich tatsächlich wirklich nur am Wochenende machen und auch nicht so regelmäßig wie jetzt vielleicht andere Drogenabhängige. Bei Auftritten habe ich tatsächlich noch nie synthetische Drogen konsumiert davor. Mit Alkohol hatte ich da schon eher meinen härtesten Absturz. Da war ich auch noch etwas jünger und wollte wahrscheinlich die Grenzen austesten, aber da war ich wirklich so im Koma. Also da habe ich auch nicht mehr 100% meine Erinnerungen dran und da bin ich dann irgendwann im Krankenhaus aufgewacht. Ja, ich glaube, das hat mir auch eine Lektion gegeben auf jeden Fall. Ich wurde irgendwann skeptisch. Also es verstärkt eigentlich immer so ein bisschen dein Gefühl und es gibt dann vielleicht auch mal Tage, wo man irgendwie nicht so gut drauf ist und ich hatte dann das Gefühl, ich kann das jetzt damit umbiegen. Also ich kann jetzt sagen, ich nehme jetzt irgendwie eine Line irgendwas und komme dann gut drauf. Aber es hat nicht funktioniert. So. Und dann habe ich halt irgendwann erkannt, brauche ich das überhaupt? Und ja, irgendwie auch diese Klarheit manchmal, die verloren geht. Also das hat mich vielleicht irgendwann mal gestört daran.
Mein Name ist Carla, ich bin 27, ich bin DJ und lege auf hauptsächlich elektronische Musik. Es ist, glaube ich, schon so, dass relativ viel konsumiert wird. Es ist dann fatal oder gefährlich, wenn Drogen Voraussetzungen sind, um einen Rausch zu erzeugen. Wenn man das Ganze bedacht macht und nicht zu häufig, dann habe ich da Verständnis für. Das heißt nicht, dass ich das mache oder gut finde, aber ich kann das verstehen. Da ist erstmal die Frage, was man überhaupt als Droge definiert. Also Alkohol zählt natürlich auch dazu und das ist, glaube ich, schon Standard. Um sich in so eine Art luziden, kreativen Zustand zu versetzen, wird schon eher Marihuana geraucht, würde ich sagen. Im Club-Kontext ist es dann eher Aufpuschendes. Um wach zu bleiben, wird, glaube ich, schon viel Speed konsumiert. Wenn man auf größeren Veranstaltungen ist, vielleicht im Sommer Open-Air-mäßig, dann MDMA. Es gibt auch noch Ketamin, das dann so vor 2, 3, vielleicht auch schon 4 Jahren aufkam als neue Partydroge, die ursprünglich ein Pferdebetäubungsmittel ist.
Der schwedische Musiker, DJ und Produzent Avicii alias Tim Bergling leidet seit 2013 immer wieder unter extremen Schmerzen. Erst ein Riss der Gallenblase, dann chronische Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Unter dem Druck seines Managements injizieren ihm Ärzte Ketamin, um seine Auftritte nicht zu gefährden. In der Netflix-Doku True Stories aus dem Jahr 2017 spricht Avicii über seine Qualen.
Would you ever get the chance to be just Tim?
I don't think I've had the time to really sit back and just like look at what's really happened. It doesn't feel real.
And I'm feeling good. Fish in the sea.
Ich fühlte mich mental und physisch schlecht. Und hatte totale Schmerzen. Die Ärzte gaben mir Drogen. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich nicht mehr auftreten kann und dass mich das umbringt. Jeden Morgen wachst du mit Magenschmerzen auf. Unter den Medikamenten habe ich mich einfach beschissen und permanent benebelt gefühlt. Ich wusste nicht, wie lange das noch so weitergehen soll.
3 Tage später steht Avicii wieder auf der Bühne. Er bekommt Percocet, ein Mix aus Schmerzmittel und starkem Opiat. Dazu noch Antidepressiva gegen Angstzustände. Avicii erholt sich nicht mehr. In der Netflix-Doku spricht der Musiker häufig darüber, wie schlecht es ihm geht. Er fragt sich oft, ob er verrückt sei.
Ich habe doch alles. Und trotzdem bin ich unglücklich.
Am 20. April 2018 wird Avicii mit 28 Jahren während eines Urlaubs auf dem Anwesen der omanischen Königsfamilie tot aufgefunden. Die Todesursache bleibt unklar, möglicherweise Suizid.
Ich muss sagen, ich habe mit ihm und seiner Musik und dem ganzen Style seines Auftritts wenig zu tun. Nichtsdestotrotz hat mich die Dokumentation sehr berührt. Weil ich finde, dass man da eben auch irgendwann gesehen hat, dass er jemand ist, ein Künstler ist, der eigentlich nicht für den Mittelpunkt gemacht ist und durch den Erfolg mehr oder weniger hineingezogen wurde und dann irgendwann abliefern musste oder zumindest den Eindruck hatte, abliefern zu müssen, was ich dann sehr, sehr traurig fand. Ich glaube, dass der Club oder auch das Nachtleben an sich schon dazu dient, eine Art Parallelwelt zu schaffen, ne, zu dem, was man alltäglich erlebt. Und deswegen hat das eben auch ganz viel mit ja, Grenzerfahrung, Grenzüberschreitung, Selbstüberschreitung, Eskapismus zu tun. Gemeinschaftserfahrung, Gruppenerfahrung. Das spielt, glaube ich, auch eine ganz große Rolle, auch beim Konsum von Drogen.
Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, dass dieses Wochenende Drogen nehmen nach einer harten Arbeitswoche ist irgendwie so wie so eine prophylaktische Antidepressiva. Also die Leute sind vielleicht jetzt nicht krank und kriegen Antidepressiva verschrieben, aber sie machen es selber als Schutz vielleicht. Ich bin irgendwie eine Woche lang super down und ich brauche jetzt die Drogen. Die machen mich wieder glücklich.
Die Leute haben keine Ahnung von Drogen. Sie schauen nicht auf den Grund des Drogenproblems. Warum nehmen die Leute Drogen? Wem oder was wollen sie entkommen? Ist das Leben so schrecklich? Leben wir in einer so schrecklichen Situation, dass wir nichts mehr ohne Alkohol und Nikotin auf die Reihe kriegen? Ohne Aspirin, Schlaftabletten und Drogen?
John Lennon, 1980, im Spiegel.
Mein Name ist Wolfgang Vogt. Ich bin Kölner Künstler, Musiker und Mitbegründer, Mitbetreiber des in Köln ansässigen Elektronik-Labels Kompakt. Ich habe selbstverständlich, logischerweise, so wie ich sozialisiert bin, auch mannigfaltige eigene Drogenerfahrungen gemacht, quer besonders im psychedelischen Bereich über die Jahrzehnte. Ich hatte eigentlich den Peak meiner ersten psychedelischen Drogenerfahrungen bereits in den späten 70ern oder in meiner Jugend habe ich klassische Kiffer- und LSD-Erfahrungen gemacht, die natürlich auch einhergingen mit intensiven Musikerfahrungen oder Musikerfahrungen verstärkt oder begünstigt haben. Ich habe damals selbst angefangen, Musik zu machen. Ich bin ja auf das, was dann ein paar Jahre später Techno hieß, auf die gerade Bassdrum-Schiene mit Haut und Haaren, Leib und Seele Ende der 80er mit Acid House eingestiegen. Der ganze Ecstasy-Konsum, diese ganze 3-Tage-Wachkultur, bekannter, neuer und weiterentwickelter chemischer Drogen, waren allgegenwärtig und haben natürlich einen entscheidenden Einfluss auf diese Musik gehabt, auch diese tatsächliche und gefühlte Endlosigkeit dieser Musik, was mit diesem permanent rauschhaft entrückten, eskapistischen, transhaften Wachzustand einhergeht, der natürlich auch durch bestimmte Drogen forciert wurde, begünstigt wurde. Aber es war immer möglich, diese Musik genauso auch mit Begeisterung, ohne Drogen, völlig rauschfrei zu konsumieren, bis hin zum Ekstatischen in Sachen Trance, Tanz, Intensität zu vertiefen.
Hinter ihm, über ihm. Um ihn waren jetzt ganz groß die Soundgewalten aufgestanden. Diese riesigen Geräte, die in ihm ineinander donnerten, übermenschengroß. Er schaute hoch, er nickte. Er fühlte sich gedacht vom Bum-Bum-Bum des Beats. Und der große Bum-Bum sagte, eins und eins und eins und eins und eins, ein, eins und geil, 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 geil. Er sah Hardy und Lexi. Gesichter und Blicke im Takt, gestolpert, gedrängelt, gestoßen, berührt. Er sah das Kaputte, Beglückte. Die vielen Signale, schnell, kurz, vom Nächsten schon wieder verwischt in Wellen von Sympathie. Er war jetzt selbst die Musik.
Reinhard Götz, Rave.
Techno insgesamt ist heute vom Sound schon seit langem, das liegt auch an der Technologie, an den Hörgewohnheiten, ist glatter geworden. Früher war es rauer, aggressiver, ungefilterter. Es hat teilweise sehr viel mehr wehgetan. Es war krachiger, dreckiger, waghalsiger. Heute klingt sehr viel Techno sehr glatt, sehr antiseptisch teilweise, sehr clean. Und das spiegelt sich auch irgendwo im Drogenverhalten der Leute wieder, ne? Techno hat über die Zeit sich mit allem angelegt, mit allem vernetzt, hat sich mit Jazz, Klassik, Kunst, Atonalität und Arnold Schönberg dreimal gekreuzt und wieder auseinandergegangen. Die extremen Euphoriespitzen sind natürlich auch weg. Das ist aber auch normal bei einer Musik, die das 30. Lebensjahr hinter sich hat. Ich ich kann aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, dass die besten musikalischen Ergebnisse, die ich hervorgebracht habe, nüchtern entstanden sind. Für mich ist Musik die Droge. Ich nehme sehr wohl wahr, dass es einen tendenziellen Rückgang gibt, eine Skepsis gegenüber Drogen, dass sich das verändert, dass das ganz kaputte, diese Übertreibungskultur scheint mir allgemein rückläufig zu sein. Und gerade bei den Kreativen selbst auf der Bühne, es ist einfach so, dass x Generationen mittlerweile die Erfahrung gemacht haben und zu Ende gesagt haben, was es bedeutet, 3 Tage auf Koks, auf Ecstasy, Amphetamin oder sonst irgendwas zu sein. Und dass das auf Dauer natürlich die Qualität der abgelieferten Arbeit zum Nachteil beeinflusst, das merkt irgendwann auch der Dümmste.
Jeden Sonntagabend mutiert die Kölner Szenekneipe ABS zum Auftrittsort für hochkarätige junge Jazzmusiker aus der Region. Heute Abend spielt der Trompeter Peter Protschka mit seinem Quartett.
Ich denke, dass es nicht unbedingt ein Mythos ist, dass Drogen die Kreativität beflügeln, aber man hat natürlich auch selber eine andere Wahrnehmung. Also ob die Leistung, die man kompositorisch und auch spielerisch bringt, wirklich objektiv höher ist. Das muss man sich halt immer dann mal fragen, wenn man halt gerade nicht high ist. Also Charlie Parker und solche Leute, die wirklich dann auch in Drogentod gestorben sind, da gibt es viele, viele Zeitzeugen, die heute noch leben, die sagen, Charlie Parker hätte bestimmt noch mal 20-30% besser geschrieben und auch gespielt, wenn er nicht immer high gewesen wäre. Was sich wirklich sehr zentral geändert hat, ist, dass gerade in der Jazzmusik, die ja heutzutage so ein bisschen so eine höher, schneller, weiter Musik auch geworden ist, die Musik wird eigentlich von den Musikern sehr oft wahrgenommen wie ein Wettbewerb, weniger wie so ein Zeitgeistphänomen, wie noch zu Zeiten von Coltrane oder Miles, also in den 60ern, bis in die 70er Jahre hinein. Da war es ja eigentlich gang und gäbe, dass die Leute auch immer besoffen und auf allen Drogen waren. Und das ist heute, also wie ich das kenne, in meinem Umfeld eigentlich sehr stark zurückgegangen, weil die Musik ein handwerklich sehr hohes Level hat und die Leute einfach gut performen wollen. Also im Vergleich zu den alten Zeiten ist das eigentlich in weiten Kreisen der Szene kein Thema mehr.
Wie extrem der berufliche Stress für Musiker der Jazz- und Rockszene heute ist, zeigt eine aktuelle Studie der britischen NGO Help Musicians. Darin heißt es, dass rund 1/3 der jüngeren Musiker oft krank sind und unter Depressionen leiden.
Ich glaube, dass die Belastung im Musikerberuf sehr hoch ist, sowohl physisch als auch psychisch. Und ich glaube aber, dass der Zeitgeist im Vergleich zu den 60ern und 70ern eigentlich so ein, genau wie in der Popmusik, so ein, wir sehen immer alle gut aus, wir müssen immer alle funktionieren, bloß nicht anmerken lassen, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder eine schlechte Phase hat. Und wenn Drogen konsumiert werden, dann weniger um mehr emotionale Tiefe zu erreichen, sondern eher um die Probleme wegzudrücken und halt so gut wie möglich, ähnlich wie in der Popmusik, zu performen.
Vor 20 Jahren wollten die Leute, habe ich das Gefühl, nicht so viel Shishi, wie sie es heute haben wollen. Ich nenne das immer so Shishi. Heute geht es tatsächlich mehr um Manuka-Honig oder die richtige verdunkelte Stretch-Limo oder das super teure Suite-Hotel im Boutique-Style. Das war einfach noch nicht so das Thema, zumindest mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe vor 20 Jahren, sondern da ging es tatsächlich mehr so: Ich brauche jetzt noch rote Socken, ich brauche eine Nutte, die nicht aussieht wie eine Nutte, und irgendwie wäre es ganz geil, wenn irgendjemand einen Leinkoks hat.
Ellen Kuhlen ist Bookerin von internationalen Musikfestivals und Direktorin der Kölner CO Pop. Sie hat im unmittelbaren Kontakt mit den Bands verfolgen können, wie radikal sich die Szene seit den 1990er Jahren verändert hat.
Heute ist es tatsächlich mehr Lifestyle und tatsächlich würde ich sagen noch mehr. Aber je bekannter der Act ist, umso größer ist das Bohai drumherum um die Menschen, um den Künstler. So würde ich es ja nennen. Ich würde noch nicht mal unbedingt dem Künstler immer was vor, sondern dass die Maschinerie um einen Künstler, je größer der ist, wesentlich aufgeblasener ist als vor 20 Jahren.
Yeah. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf.
Ähnlich wie Peter Protschka im Jazz sieht Alan Coolen auch in der Pop- und Rockszene Drogen auf dem Rückzug.
Drogen sind zumindest nicht mehr so präsent, wie sie, sagen wir mal, vor 10 Jahren waren. Ich hatte aber auch, sage ich, vor 6, 7 Jahren viel mehr mit der elektronischen Szene zu tun. Und da ging's oder geht's im Allgemeinen wahrscheinlich auch immer noch von mir aus noch ein bisschen mehr ums Pillen schmeißen und Line ziehen, als der Wohlfühlfaktor für den Künstler muss passen. Und der Backstage-Raum muss wunderschön ausgestattet sein und es mussten die passenden Duftkerzen an sein, dass das tatsächlich viel mehr der Wandel ist, weil ich würde sagen, vor 15 Jahren war so Duftkerze my ass. Das Lebensgefühl vor 20 Jahren war auf jeden Fall unkontrollierter als jetzt. Also ich würde sagen, dass da definitiv mehr Sex, Drugs und Rock'n'Roll war, weil man auch noch, zumindest was Tourgeschäft angeht, so ein bisschen freier war. Da lag nicht super der Fokus drauf, dass darüber die Kohle gemacht werden muss. Die Strukturen waren noch gar nicht so ausgebaut und so groß, wie sie heute sind. Dementsprechend was auf jeden Fall freier. Der Leistungsdruck ist heute im Allgemeinen, glaube ich, höher. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Musikbusiness-Phänomen, sondern der Leistungsdruck, dem Allgemeinen, glaube ich, junge Leute heute ausgesetzt sind, ist viel, viel höher als noch vor 20 Jahren. Also früher würde ich sagen, war ich und auch mein Umfeld mit Anfang 20 eher so, ja komm, ich habe immer schon gerne Musik gehört. Ich arbeite jetzt mal drin, weil ich da so reingerutscht bin. Aber wenn morgen jemand kommt und sagt, ich mache eine Crepe-Bude in Düsseldorf aus und mir macht es Sinn für mich, dann mache ich halt das, dass heute junge Leute viel, viel fokussierter und viel, viel geplanter und mit viel größerem Druck an vieles rangehen, was ihre Karrieren angeht. Die Musikszene und Industrie ist einfach viel professionalisierter, als sie das einfach mal war. Und das nimmt gegebenenfalls Stücke vom Rausch und dem Lebensgefühl und dem Yippie-Yeah halt einfach weg. In meiner Fantasie wäre, glaube ich, das Weiße Album der Beatles zum Beispiel nicht entstanden, wenn die Jungs clean gewesen wären. Oder auch gewisse Rockshows, die mir sehr am Herzen gelegen haben, wie die ersten Turbo-Negro-Shows, die ich je gesehen habe, wären auf jeden Fall ohne Drogen oder erst recht Alkohol. Wenn da jeder nüchtern gewesen wäre, hätten wir auch nach Hause gehen können.
Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, Jazz zu lernen und Jazz zu spielen, gab es ja noch nicht so viele Musikhochschulen. Es gab die Musikhochschule in Köln, die machte schon ziemlich lange Jazz, sonst gab es noch nicht so viele. Und man hat den Jazz eigentlich damals mehr in Kneipen und in Clubs gelernt, als jetzt an der Hochschule. Damals waren die Sachen nicht so karriereorientiert wie heute. Ich glaube, man hat damals wirklich gelernt, dadurch, dass man anderen Musikern zugehört hat, dass man andere Musiker getroffen hat.
Martin Sasse gehört zu den bekanntesten deutschen Uptempo-Pianisten. Er tourt auch international und spielte mit Größen wie Al Foster und Steve Grossman aus der Miles Davis Band.
Die Orte, wo man sich traf, das waren halt nur mal Kneipen, das waren halt Clubs. Und in diesen Kneipen und Clubs wurde geraucht, wurde Bier getrunken und da wurden teilweise auch andere Drogen zu sich genommen. Ich habe ja mit vielen Ex-Junkies zusammengespielt, wenn ich an Al Foster denke zum Beispiel oder mit Steve Grossman, mit dem ich auf Tour war, der jetzt auf Methadon ist, schon seit 20 Jahren oder 25 Jahren und für den das Leben schon sehr hart ist, weil der ist davon abhängig, dass die Dosis stimmt, dass er überhaupt auf die Bühne gehen kann und spielen kann, sonst würde er es überhaupt nicht schaffen. Der hat natürlich immer noch Ideen und kann fantastisch Saxophon spielen, aber wenn man ihn gerade drumherum erlebt, um die Bühne rum, dann merkt man doch, dass es ziemlich traurig ist, dass die Droge doch einen ganz schön kaputt macht.
Martin Sasse unterrichtet an der Essener Folkwangschule junge Musiker. Im Kontakt mit seinen Schülern erlebt er, wie sehr sich die Dinge in den letzten Jahren gewandelt haben.
Es gab die Clubs und in den Clubs gab es Alkohol, gab es Drogen. Das hat sich stark verändert. Der junge Jatzer sitzt eher am Computer, der sitzt zu Hause, der lernt aus Büchern, der geht in die Hochschule. Ich glaube, dass der Zeitgeist der heutigen Generation der Jazzmusiker um die 20 eher ist, trinke ich mehr als 2 Bier, gelte ich schon als Alkoholiker. Der Jazzmusiker ist heutzutage Geschäftsmann, der muss sich verkaufen. Früher gab es einfach gar nicht so viele Musiker, der Markt war nicht so überfüllt, wie er heutzutage ist. Auch durch das Internet, weil er sich da selber vermarkten kann. Ja, ich glaube, dass der Leistungsdruck heute ja in der Schule schon so groß ist, im Studium so und so und im Beruf ja auch, dass man sich es gar nicht mehr erlauben kann, so berauscht zu sein, sondern wenn man da, wie es heutzutage ja schrecklicherweise heißt, abliefern muss, dass man dann auch wirklich körperlich und geistig fit sein muss.
Ich bin der Meinung, die Musik oder die Musiker selbst, die brauchen keinen externen Rausch durch Drogen oder Alkohol. Das ist viel schöner, Musik mit einem klaren Kopf zu machen.
Ich versetze mich oder mein Publikum in einen Rausch, in dem so eine Art Immersion stattfindet. Also wenn man vergisst, dass dort gerade zum Beispiel ein DJ steht und Musik spielt, sondern dass man einfach in dem Moment da ist, die Musik wahrnimmt.
Wenn ich auf der Bühne bin und ich es wirklich schaffe, mich zu verlieren, den Kopf frei zu bekommen und habe ein tolles Umfeld, wo der Raum, der Klang zugehören und natürlich die Mitmusiker, kann ich mich in einen Rauschzustand versetzen, wo ich so sein kann, wie ich möchte.
Wir suchen eigentlich nach diesem emotionalen, besonderen Moment immer wieder. Nach dem perfekten Moment, den man erreichen will und den kann man durchaus rein mit Musik erreichen.
Gerade jetzt bei Technomusik ist es ja so, dass die Musik nicht umsonst auch in dem Ruf steht, in sich die Droge zu sein, hypnotisch zu sein, das On and On, das Ausdauernde, das Zeitanhaltende mit instrumentaler Geräuschmusik, Leute zu hypnotisieren, das schafft die Musik auch so. Music is a big prayer.
Sister Morphin, Musiker und Drogen. Feature von Burkhard Reinertz.
Mit Originaltönen der DJs Carla Sommer und Janis M., des Perkussionisten Ramesh Shottam, des Pianisten Martin Sasse, des Suchtforschers Michael Klein, des Technomusikers und Produzenten Wolfgang Vogt, des Trompeters Peter Potschka und der Bookerin Ellen Kuhlen.
Mit Zitaten aus The Dirt von Motley Crue und Neil Strauss, Heine Verlag 2006. Aus Ich, Brian Wilson von Brian Wilson und Ben Greenman, Eichborn Verlag 2017. Und aus Rave von Reinhard Götz, Surkamp Verlag 2001.
Es sprachen Rebecca Madita Hund, Sören Wunderlich und André Kaczmarczyk. Ton und Technik Gunther Rose und Oliver Dannert. Regie Burkhard Reinertz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2019.
SRF 2 Kultur.
Hatten Sie schon mal Spaß bei etwas, auch wenn Sie richtig schlecht darin waren? Ja, dann machen Sie alles richtig, findet der Jazzpianist Jaron Hermann.
If you're able to find joy even when you really suck, you have to find a way to connect with something that gives you pleasure. If there's no pleasure, there's no learning.
Ohne Freude kein Lernprozess, so einfach ist das für Jaron Hermann. Der Pianist hat ein Buch geschrieben über Kreativität, das stellen wir vor, inklusive neuer Musik hier in Jazz und World Aktuell mit mir, Anina Salis. Und außerdem habe ich mit dem Saxophonisten Tobias Meinhardt gesprochen. Er lebt seit 15 Jahren in New York und glaubt trotz aktueller politischer Krise fest an die Kraft der Kunst.
Vielleicht klingt es sehr naiv, aber ich hatte schon immer das Gefühl, wenn man zu diesen Politikern, wenn man die dazu bekommen würde, Kunst zu sehen, sei es ja, mit ihnen ins Museum zu gehen oder die mal hinzusetzen und ein Jazzkonzert anzuhören oder sei es jede Art von Kunst. Ich denke, das könnte eigentlich viel bewegen, wenn die das spüren, diese Emotionalität und vielleicht auch Empathie dann mitbekommen, gemeinsam in einem Raum zu sein und dem anderen irgendwie zuzuhören. Das kann so viel bewirken.
Und das ist vielleicht naiv, vielleicht auch einfach optimistisch. Tobias Meinhardt erzählt über sein neues Album Sonic River in der zweiten Hälfte dieser Stunde. Zuhören, gemeinsam Musik entdecken, das machen wir hier in Jazz und World Aktuell. Beginnen tun wir mit Musik von Ramzi Hamad. Musik